Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Anja Händel. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Freitag gibt es hier eine neue Episode auf die Ohren. Seit 2018 darf ich hier spannende Gäste fragen, wie sie arbeiten, denn wir wollen schauen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Und große Teile der Zukunft sind heute schon da und deswegen finde ich es umso spannender herauszufinden, wo schon experimentiert wird mit neuen Tools, mit neuen Teams, neuen Strukturen, neuen Ansätzen. Es geht um Experimente und es geht auch natürlich um die Frage, wie Arbeit uns wieder stärken kann. Heute zu Gast ist Anja Händel, Managing Director von Diconium, dem digitalen Dienstleister rund um die digitale Transformation. Wir sprechen natürlich über ihre Story, wie ist sie dazu gekommen. Sie hat schon einige spannende Stationen hinter sich, ist in der Digitalisierung zu Hause, kann auch programmieren, alles. Wir sprechen darüber, wie Transformation gelingen kann, über positive Erlebnisse, die wir schaffen für die Veränderung. Und wir sprechen auch über Familie am Ende des Tages, denn ihr wisst, ich bin ja Vater von 3 Töchtern und möchte immer gerne wissen, wie kann man das besser organisieren und hinbekommen. Und die Anja ist vor einiger Zeit auch Mutter geworden und deswegen sprechen wir natürlich auch über dieses große Thema Vereinbarkeit, Familienfreundlichkeit und sie wird auch berichten, wie das bei Diconium eigentlich aussieht. Sie ist schon die 3. Gästin von Diconium. Ich hatte Christiane Brandes-Füßbeck ja schon zu Gast, 2-mal. In der 2. Folge hat sie darüber berichtet, wie sie eigentlich in der Corona-Zeit zu Diconium gekommen ist, über Onboarding auch gesprochen und die Lunja Hara war ja auch schon zu Gast rund um empathische Führung. Also, da haben wir heute alle guten Dinge sind 3, alles am Start sozusagen. Wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Anja heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem nordischen Rostock.
Hallo, freue mich auch, heute hier sein zu dürfen, lieber Gabriel.
Schöne Grüße nach Stuttgart. Wir mussten eben erstmal klären, wo du bist. Ich muss immer nachfragen, wo sitzt du denn gerade? Manch einer ist zu Hause, manch einer ist im Büro, manch einer ist im Urlaub oder sonst wo im Coworking. Das weiß man nie, aber das macht es ja auch interessant. Man kann sich dann gleich mal drüber unterhalten, in was für einem Zusammenhang der andere sich gerade so befindet sozusagen. Aber du bist auch zu Hause, hast da dein Büro, ne?
Ich bin in meinem Büro in Stuttgart sogar.
Ah ja, okay.
Genau, ich arbeite ganz gerne, wenn ich kann, aus dem Büro heraus und vor allem jetzt gerade auch im Sommer, wenn man sich auch irgendwie ein bisschen außerhalb treffen kann und die Zahlen, ich wollte am liebsten sagen, nicht ganz so schlimm sind, aber kann man sagen, sind aber vielleicht auch so ein bisschen die, man dem mehr aus dem Weg gehen kann und wir auch alle gut geimpft oder genesen oder beides sind, ein bisschen weniger Risiko hat und sprich, wir können es auch jeden Tag hier testen. Hm. Genau, genieße ich die Zeit gerade auch ein bisschen im Büro sein zu können. Genau, und das ist für mich meine präferierte Arbeitsweise gerade.
Wie oft bist du im Büro?
Ich bin zurzeit gerade wieder fast täglich im Büro. Es liegt ein bisschen daran, dass ich so für mich gemerkt habe, wie gut es mir tut, auch so ein bisschen den Weg dahin zu gehen. Ich war auch im ersten Sommer 2020 bin ich auch viel ins Büro morgens dann gelaufen und zurückgelaufen. War natürlich wenig los, aber wir hatten unsere Büros auch immer offen, weil wir glauben, dass es schon auch wichtig ist. Aber kommen wir wahrscheinlich auch nachher dazu. Ja. Pure Remote Work ist ja auch nicht für jeden toll. Ich habe heute Morgen jemanden bei uns in der Küche getroffen. Ich meinte, oh, warum bist du hier? Bei uns ist doch so gerade so heiß. Und er hat gemeint, naja, er hatte 4 Kinder zu Hause. Und heute ist Ferienstart und der Kindergarten ist zu und dann entkommt man dem ja auch ganz gerne. Und ich habe damals schon gemerkt, wie gut mir so dieser Weg tut. Also es ist gar nicht nur dieses an einem Ort sein oder dieser Location-Wechsel, sondern einfach auch so dieses irgendwo hingehen und wieder zurückgehen und irgendwie auch so Sachen dann da lassen und wieder und sich so drauf vorbereiten und genau, und deswegen mache ich das ganz gerne. Und damals bin ich einfach auch viel gelaufen und inzwischen habe ich ja eine kleine Tochter und die bringe ich morgens in die Kita und dann liegt es quasi auf halbem Weg und dann ist es fast egal, wohin ich dann weiter tingle. Und gehe ich immer ganz gerne ins Büro, treffe mal hin und wieder jemanden oder habe einfach auch eine ganz gute, ruhige Konzentrationsphase, ohne Menschen, die klingeln, um Pakete abzugeben für die Nachbarn oder so.
Oh ja. Ja, wir nehmen ja gerade Ende Juli auf und wir sind hier bei uns in Rostock schon auf der Zielgeraden der Sommerferien sozusagen. Und von daher kann ich das absolut verstehen, dass man dann gerne auch mal woanders ist, wo vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder Konzentration auch möglich ist. Aber Kinder sind auch so ein Thema, was uns einerseits verbindet und was natürlich auch zum Anfang dieses Podcasts gehört. Ich bin ja Papa von 3 Kids und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die nächste Woche übrigens 9 wird. Das heißt, wenn der Podcast erscheint, ist sie schon 9. Die möchte natürlich auch mal gerne verstehen, was machen die Leute hier eigentlich? Und das sind ja oft so Jobtitel, die nicht so selbsterklärend sind für Kids. Und manchmal sind es die Berufe auch nicht. Also wie würdest denn du, liebe Anja, der Mathilde erklären, was du eigentlich so tust?
Also wenn ein Kind erklären, würde ich wahrscheinlich mehr darüber sprechen, was mein erhofftes Outcome ist, als irgendwie, wie so mein Arbeitsalltag ist. Und was ich versuche ist, mit Hilfe von Technologie die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich von besser rede, dann würde ich deiner Tochter erklären, dass ich versuche, die Welt ein bisschen inklusiver zu machen. Und inklusiver ist, dass alle alles machen können. Und dazu ist Software ein ganz tolles Mittel als Technologie, Dinge zugänglich zu machen für mehr Menschen und auch nachhaltiger, weil Software eben auch ein ganz tolles Mittel ist, um Dinge zu teilen und nicht jeder alles besitzen muss und Dinge besser verteilen zu können und teilen zu können. Und daran arbeite ich jeden Tag.
Ja, das hätte fast in der Sendung mit der Maus laufen können. So eine schöne, einfache Erklärung. Wunderbar. Denn alles, was so digital ist, ist manchmal gar nicht so leicht so runterzubrechen für die Kinder. Aber so Software, Apps, Smartphone, das ist ja oft so eine Brücke, die dann sehr hilfreich ist, denn damit haben ja auch die Kinder manchmal schon zu tun. Deine Tochter noch nicht, die ist noch ein bisschen zu
16
jung.
Monate, da kann ich noch viel erklären.
Aber meinen Kids, gerade den großen 12 und fast 9, ist es natürlich ein Riesenthema und auch ein Spannungsfeld natürlich. Wie geht man damit um natürlich?
Wie viel digital ist gut und nicht gut, gell? Ist wie mit allem. Technologie ist ja immer was helfen kann und was aber auch, ich sage mal, eine Waffe sein kann. Das ist wie ein Messer. Du kannst damit Menschen verletzen, aber du kannst auch ganz viele Menschen ernähren, damit du daraus Essen zubereitest. Und das ist natürlich immer der Spannungsbogen, den du bei Technologie hast oder bei jedem Werkzeug oder jedem Tool.
Ja, und wir wollen dich heute auch noch ein bisschen besser kennenlernen, deine Arbeitsweise, natürlich auch das, wofür du stehst, wofür du antrittst. Und da gibt es noch eine zweite Frage, die ich meinen Gästen ja immer gerne am Anfang stelle. Und zwar, mit welchen 5 Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Das ist eigentlich so eine schöne Barcamp-Konferenzfrage. Und da wir da aktuell auch weniger haben, kannst du das gerne hier mal so beantworten.
Genau. Ich mach mal ohne Reihenfolge. Also auf jeden Fall erstmal Technologie ist natürlich ein Hashtag. Also Hashtag Technologie. Hashtag Software. Das ist für mich was Wichtiges. Dann hier unser Verein, das Thema natürlich, Hashtag Mom2. Da war eine große Initiative, dass man eben auch Mutter ist und nicht nur arbeitet. Ja, also das ist für mich auch ein großes Thema, dieses ganze Thema Silent, also so stille Elternschaft, Silent Parenthood ist so irgendwie auch nochmal ein großes Thema, also vielleicht auch Parent2 und nicht nur Mom. Und dann, was mich total umtreibt im Umfeld Software und auch diese große Diskrepanz zur Hardware-Organisation, wie wir sie eigentlich technologisch mehr gewohnt sind in unserer Wirtschaft, ist das ganze Thema Organisation ist für mich auf jeden Fall ein Hashtag. Damit tue ich mich ganz viel beschäftigen. Wie organisieren wir uns? Wie muss was organisiert sein, damit das eben auch Wirkung erhalten kann? Und last aber überhaupt nicht least, sondern vielleicht am allerwichtigsten, human first. Und ich sage human, weil es natürlich in ganz vielen Themen ist. Also Menschen, die Software nutzen, Mitarbeiter, Partner, Kollegen, Kunden, genau, also Human First ist total wichtig, weil wir machen ja nicht Digitalisierung oder Technologie der Technologie wegen, sondern weil sie einen Zweck erfüllen sollen und das ist uns dienen und die Welt besser machen.
Ja, und darum geht es ja eigentlich auch bei New Work, so wie ich es verstehe, dass wir menschzentrierter arbeiten. Wobei, ich glaube, über diesen Begriff muss man schon sprechen oder Human First. Was meint man im Täglichen denn tatsächlich damit? Und was heißt dann eigentlich auch Mensch sein? Wie weit geht das denn eigentlich auch? Wie sehr öffnen wir uns oder auch nicht? Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu. Am Anfang würde mich natürlich auch interessieren, wo kommst du eigentlich her? Was hat dich so auch geprägt in deiner Kindheit, was du vielleicht heute auch so in deiner Arbeit ausleben kannst?
Gute Frage. Wo komme ich her? Ich bin, auch wenn man es nicht so deutlich hört, ich komme aus Schwaben. Also ich rede heute nicht nur aus Stuttgart, sondern ich komme hier aus der Nähe von Stuttgart.
Aber du hast nie diesen Akzent gehabt oder hast du ihn verloren?
Nee, das liegt genau so ein bisschen an meiner Historie, weil mein Vater hat dänisch-ostdeutsche Wurzeln.
Ah ja.
Also ist in Kopenhagen geboren, Sohn einer Dänin und ist aber auch viel in Ostdeutschland groß geworden. Oder damals ja. Dann DDR, genau. Mhm. Und meine Mutter kommt hier aus Schwaben. Vielleicht da kommen wir auch ganz so ein bisschen zu einem Thema, das mich wahrscheinlich schon auch mehr geprägt hat, was mir in den letzten Jahren auch viel bewusster wurde, weil es ist natürlich in vielerlei Hinsicht was einen dann prägt, sind natürlich die Wurzeln. Und ich glaube vor allem dieses, mein Vater ist als ja junger Jugendlicher oder älteres Kind so mit seinen Eltern aus der ehemaligen DDR geflohen und haben dann quasi wieder bei Null gestartet. Also ich komme aus sehr unternehmerischen Strukturen. Die Eltern meiner Mutter waren Unternehmer, hatten Schuhhandel oder auch Schuhläden. Meine Großeltern väterlicherseits waren auch Unternehmer, aber haben eben auch ein gesamtes Unternehmen mit durchaus vielen Mitarbeitern und allem, was sie dort besessen haben, zurückgelassen und haben in einem relativ hohen Alter, mein Opa wurde dann 60 hier, wieder bei Null angefangen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich wahrscheinlich total prägt, auch so dieses Wissen, dass du immer wieder bei Null anfangen kannst, wenn es dir gut geht, ja, wenn du irgendwie Bildung hast, wenn du das Handwerkszeug bekommen hast, um immer wieder neu zu starten, aber auch den Mut hast, das einfach auch zu wollen, weil die Rahmenbedingungen, in denen du sonst bist, eben nicht die richtigen für dich sind. Das waren natürlich damals sehr extreme in der DDR, aber ich glaube, das ist was mir eine unglaublich hohe innere Unabhängigkeit gegeben hat in meinem Leben.
So, es ist immer möglich, so diese Haltung. Man kann immer nochmal neu starten.
Ich meine, wir haben ja viel Flüchtlinge in unserem Umfeld jetzt, ja, die letzten Jahre. Und ich glaube, dieses von Null wieder anfangen können, das kann halt immer passieren, ja. Also auch wenn das für uns natürlich sehr weit ist und vielleicht die letzten Jahre auch schlimmerweise vielleicht ein bisschen näher gekommen ist, jetzt auch mit Krieg in Europa und allem. Aber ich glaube, das ist halt was wir über die Jahre eigentlich sehr zum Auge verloren haben und was in meiner Historie halt drinne ist. Jetzt ohne all die kulturellen Veränderungen, die da waren, aber sie haben halt einfach alles zurückgelassen und hatten einen Ausreiseantrag und haben halt dann so viel, wie du mitnimmst, damit es halt nicht auffällt, wenn du mal 2 Wochen in Urlaub fährst, mitnehmen können und der Rest war dann nicht mehr da. Und dann fängst du wieder an, als hättest du nie was gehabt, ja. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt, aber ich bin in keinem schlechten Verhältnis aufgewachsen oder irgendwie, das war alles gut, ja. Das hat vor allem in Freiheit natürlich, ja. Und das gibt mir halt viel Kraft zu wissen, dass das halt eigentlich das Wichtigste ist. Dinge, die du vielleicht auch nicht mitnehmen kannst, ja, oder die du nicht zurücklassen musst, sondern eher in Dinge zu investieren, die du immer bei dir haben kannst.
Ja, die Eltern meiner Frau, die sind auch auf einem ähnlichen Weg nach Hamburg damals gekommen. Das war, glaube ich, ein Jahr, bevor dann die Mauer fiel. Also hätten sie es gewusst, hätten sich das, glaube ich, alles erspart. Aber die erzählen auch manchmal noch davon. Das war ja damals der Goldene Westen, so wurde der ja genannt, so in der DDR damals. Wobei da natürlich auch wieder andere Probleme waren. Aber du musst dich halt komplett neu aufstellen, neue Beziehungen knüpfen. Aber wenn man das dann geschafft hat, stärkt einen das natürlich. Und das gibt man dann mit Sicherheit auch weiter an die Kinder und an die Familie. So, es geht, ne?
Ja, und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist, wenn man das geschafft hat, stärkt das einen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir jetzt so im Neudeutschen Auto für Komfortzone nennen, ja? Mhm, und ich glaube, und man sagt, that's where the magic happens. Und es ist genau so. Ich glaube, du kannst halt ein gutes Leben führen, wenn du halt immer da drinnen bleibst, in dem, was okay für dich ist. Aber wenn du dich halt weiterentwickeln möchtest, musst du halt diese Schritte wagen, ja. Und das fühlt sich immer am Anfang ein bisschen komisch aus und es macht ja auch Transformation dann aus, ja, von Organisationen, von Menschen, von Teams. Aber das ist genau das, glaube ich, wo es halt dann anfängt, für einen persönlich auch interessant zu werden oder was einen weiterbringt, wenn man das möchte. Nicht jeder Mensch möchte es und vermittelt es vielleicht auch nicht in jeder Lebensphase. Aber das ist so das, was ich so auch mit meinem Thema, auch mit Technologie, ja, versuche halt an die Leute ranzubringen. Traut euch, probiert's. In der Regel passiert ja nicht so viel. Wenn es dann nicht klappt, hat man halt was ausprobiert und gelernt, dass es halt nicht so gut funktioniert und was dazugelernt, aber man kann ja auch meistens wieder zurück, ja.
Ja. Ich habe das gerade mit meinem Vater gehabt, der immer noch so traditionell mit Kleingeld am Parkautomaten zahlt. Und dann habe ich ihm erzählt, hol dir doch mal bitte diese Parken-App, eine dieser Parken-Apps. Es wird dein Leben erleichtern. Weiß ich nicht. Ich sage, probier es doch mal aus. Und da habe ich mir auch wieder so gedacht, also es würde ihn jetzt nichts kosten, aber es ist so routiniert und so eingefahren und so, es läuft irgendwie. Und er kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass es so ein großer, dass es eine große Erleichterung wäre, was es ja ist, wenn man es einmal gemacht hat. Aber so dieses, ich bin voll in meiner Routine drin, ist halt echt auch krass manchmal, ne?
Total. Und ich meine, muss man sich ja selber auch nicht ausnehmen. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich irgendwie gedacht habe, als so die ersten Smartphones rauskamen, also die ersten richtigen und dann irgendwie so die iPhones und so. Und die waren ja auch so unglaublich viel teurer. Ich war immer diese ein Euro Mobiltelefon mit einem Vertrag Käuferin. Da hab ich gedacht, warum soll man so viel Geld ausgeben für sowas? Und ich weiß, ob ich dann mein erstes iPhone hatte. Das war, glaube ich, sogar von der Arbeit. Und dann war ich irgendwie unterwegs und dann habe ich irgendwie einen Zug verpasst oder sowas. Und dann habe ich angefangen, da zu schauen, wie ich jetzt die beste nächste Zugverbindung nehmen kann. Und in dem Moment wurde mir total klar, dass es einfach mehr kostet, weil es aber auch viel mehr ist.
Ja.
Und aber ich erinnere mich dran, dass ich das auch nicht verstanden habe, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Bevor ich es nicht dann in der Hand hatte und es überhaupt mal erlebt habe. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich bei deinem Papa auch, ja. Wenn der jetzt einmal diese Parken-App sehen würde, pack dir doch mal ein Auto, geh irgendwo hin, park mit ihm und zeig ihm, wie leicht das funktioniert. Und dann hat er es ja mal bei dir gesehen und erfahren oder lass es ihn sogar machen.
Ja, genau.
Viel funktioniert dann darüber, wenn Leute es einfach mal erlebt haben und gesehen haben. Und das ist ja, glaube ich, auch das Interessante an New Work, dass viel man über Dinge sprechen kann, über auch neue Arbeitsmethoden, über Arten und Weisen und das unheimlich schwer greifbar ist, warum das so ist. Warum soll ein Büro anders aussehen? Wie kann man überhaupt über so eine Verbindung, wie wir sie jetzt haben, ja, über zwei Bildschirme und zwei Mikrofone einen Podcast aufnehmen oder ein Interview führen und jemanden danach vielleicht sogar einstellen, ohne ihn persönlich getroffen zu haben oder sie. Das sind ja alles Sachen, die waren auch für uns eine Zeit lang abstrakt und zum Beispiel jetzt Einstellungsgespräche vor Corona hätte ich nie virtuell gemacht. Da habe ich immer gedacht, ja, aber die muss man doch treffen, die muss man schon treffen, da muss man doch so ein Gefühl haben.
Ja,
und so.
Ja.
Und ich habe gestern erst eine Kollegin getroffen, da haben wir danach gemerkt, wir haben uns zum ersten Mal wirklich in Persona getroffen. Und es hat sich aber so vertraut angefühlt, weil wir einfach auch schon so gute Gespräche hatten virtuell. Und dann merkst du einfach auch sowas, wie Dinge das verändert, wenn du gezwungen bist, Arbeit zu verändern oder dich eben auch einfach veränderst und darauf einlässt, ist es am Schluss vielleicht vieles gar nicht so anders, als man dachte. Weil es plötzlich so eine ganz normale Art und Weise ist, mit jemandem in Kontakt zu bleiben oder mit jemandem auch eine Beziehung aufzubauen. Dass es gar nicht mehr so ist, wie es noch vor 3 Jahren war, dass man gedacht hat, man kann darüber nicht so richtig was Tiefes aufbauen. Und ich würde heute sagen, geht total gut, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und eben auch so vielleicht der Typ Mensch dafür ist. Ja, das ist natürlich auch.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, wir können endlos darüber reden, schreiben, diskutieren. Das wird nicht so viel bringen. Wir müssen es erlebbar machen, die Vorteile, und spürbar machen. Und wir brauchen halt diese irgendwie eine Experimentierkultur und ein Ausprobieren, sodass Leute im Privaten, aber auch im Beruflichen das wirklich erleben können. Manchmal moderiert, manchmal vielleicht auch alleine, aber immer nur, mach doch mal, dann wird das und das. Das ist oft sehr weit weg und deswegen glaube ich auch, man braucht halt irgendwie so Experimentierräume oder Möglichkeitsräume, wo man dann mal zeigt, guck mal, so kann das ja gehen, im Kleinen oder im Großen. Und dann Und wenn man dann halt ein paar positive Erlebnisse ja gemacht hat, dann baut es sich ja immer auf. Da denke ich auch zum Beispiel an meine Mutter, die ist lange bei Instagram. Ich erzähle das manchmal in Vorträgen. Lange, lange, lange und wurde dafür belächelt. Aber sie hat einfach das ausprobiert, weil sie natürlich mir und meinen Geschwistern folgen wollte. Und dann, ne, persönlicher, individueller Vorteil, Offenheit und kommentiert da mittlerweile beim Bürgermeister und hin und her und, ne, und ist da halt voll drin, aber auch nur, weil sie halt diese Offenheit hatte und diese positiven kleinen Erlebnisse.
Ja, und wenn du dann, wenn wir über so Experimentierräume reden oder auch gerade so ganz frühe Themen, lernt man ja auch unheimlich viel darüber, wenn man das auch bietet, auch jetzt so gerade als in so einem Unternehmenskontext vielleicht auch einfach so Räume auch einfach aufmacht. Also du weißt natürlich auch über unsere Initiative zum Beispiel dieses Drive Your Life, was wir machen. Also wenn es bei uns um hybrides Arbeiten geht, geht es auch in Extreme rein. Wir sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern auch möglich machen und Mitarbeiterinnen von Remote zu arbeiten, aber nicht nur aus ihrem Büro heraus, sondern eben auch die sogenannten Workation oder einfach auch aus von anderen Orten arbeiten zu können. Und wir haben uns da eben bewusst was rausgepickt, was eigentlich so eine hohe Herausforderung ist, nämlich wirklich in einem Van unterwegs zu sein auf einer Route und wie gut lässt sich denn das mit Arbeit verbinden und wie gut funktioniert das und was funktioniert da gut und was funktioniert da auch nicht gut und was sind so die Herausforderungen, einfach um auch als Organisation zu lernen, was geht da, was geht da nicht, was sind wirklich die Herausforderungen und einfach auch so Experimentierräume in solchen Feldern möglich zu machen. Und das ist nicht das, weil wir dann sagen, hier probiert's mal aus im Sinne von hier, wie wir jetzt gerade mit unseren Eltern besprochen haben, funktioniert doch und habe ich ja schon Erfahrung, sondern eben auch bewusst Träume aufmachen, indem man vielleicht auch wenig Erfahrung hat und wenig Erfahrungsschatz so als Organisation systematisch, unabhängig von Individualpersonen, die irgendwie im Freelance-Umfeld oder sowas arbeiten, da sind, um einfach auch zu sagen, was funktioniert denn da gut und was funktioniert nicht so gut, worauf müssen wir achten, was müssen wir unseren Kunden und Kundinnen vermitteln, was müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Umfeld einfach als Ratschlag geben und was müssen wir als Organisation auch vielleicht ändern, lernen, anpassen, um darin besser zu werden.
Ja, ich glaube, diese Möglichkeit, die ihr dann auch geboten habt, dass man einfach mal auch durch Europa fährt, von dort aus arbeitet, Dinge erlebt und die Welt so ein bisschen verbindet, so Workation-like, hat natürlich so zwei Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Natürlich einmal das Technische, das kriegt man ja gelöst, dass man immer gutes WLAN hat. Das andere ist aber natürlich auch diese Selbstführung, diese Selbstdisziplin, die man braucht, weil man ja traditionell früher zumindest, man fährt irgendwo in den Urlaub, versucht abzuschalten und kommt zurück und arbeitet wieder. Und heute ist man an einem schönen Ort, an dem man entspannen kann und man kann aber auch arbeiten. Und diese, ja, vielleicht etwas neue Routine muss man vielleicht auch erstmal sich dran gewöhnen und dann aber auch wirklich sagen, so, heute ist super Wetter, aber ist egal, ich arbeite jetzt halt meine 4, 5, 6 oder 8 Stunden. Und das ist natürlich auch im Homeoffice, glaube ich, so ein Learning von vielen gewesen. Es hat auch ganz viel mit eigener Führung oder Selbstmanagement zu tun, ne?
Total. Also ich finde auch, man merkt jetzt gerade wieder so von reinem Homeoffice in diesen Modus, wo man vielleicht auch hin und wieder jetzt mal eine Reise hat und sowas, wie sich so das, die Art und Weise, wie Termine eingestellt werden und Arbeit halt auch total verändert haben, dass solche Räume von fast nicht mehr da sind. Also ich denke, genau das ist der Punkt. Also wir verändern uns ja ständig und diese letzten 2,5 Jahre haben natürlich nochmal viel stärker gezeigt, wie viel Dinge sich auch verändern und wie eben auch Arbeit aussehen kann oder zumindest eine Facette der Arbeit. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie die Thematik und das ist, was du angesprochen hast, ist echt auch von Lisa, das ist die den ersten Teil der Tour gemacht hat, die war so Richtung Osten unterwegs, also sprich Griechenland war sie am Schluss noch und Rumänien und ist also von Deutschland gen Osten aufgebrochen. Hat auch gemeint, ihr Hauptthema ist wirklich, dass sie halt ganz starkes Zeit- und Management nochmal gelernt hat, wie plant sie so ihren Tag, wann fährt man, wann stoppt man, auch zu planen, wo kann ich halten, wo habe ich gutes WLAN, wie organisiere ich das? Das war für sie schon nochmal ein ganz anderer Punkt, ja, den man einfach auch mit bedenken muss, ja. Dafür hast du vielleicht auch den Vorteil, dass du dann abends halt mal kurz ins Meer springen kannst, nach getaner Arbeit.
Bist du auch so ein Typ, der im Urlaub arbeitet und sagt, also ich muss das jetzt gar nicht mehr so blockweise trennen, sondern ich kriege das beides an einem Tag hin, Arbeit und Erholung?
Also ich glaube, es gibt immer so ein bisschen diese Typen Leute, und es gibt ja so die auch Menschen, die sagen so, ich mache jetzt hier auch hier komplett alle digitalen Kanäle zu, ich bin jetzt mal 4 Wochen komplett weg und schaue mir gar nichts an. Mir hat es bisher immer viel, viel mehr geholfen, wenn ich so ein bisschen einen Blick drauf habe, also ich meistens morgens und abends einen kurzen Blick über meine E-Mails werf, ob alles so passt, weil ich mein Horrorszenario ist immer, ich komme zurück und muss ich dann irgendwie mich durch 200 E-Mails durchkämpfen oder 300 oder 400 E-Mails durchkämpfen. Ich weiß auch alle Methoden, die es natürlich gibt, dass man irgendwie vielleicht gar keine empfangen kann und. Aber das ist schon eine, kann man ja auch, muss man offen besprechen, das ist ja schon auch ein Phänomen unserer Zeit, ja. Also früher war es so, da gab es eine Urlaubsvertretung und wenn du nicht da warst, hat dich jemand vertreten. Das ist, glaube ich, in den allerwenigsten Unternehmen heutzutage noch wirklich der Fall. Wenn man nicht wirklich über eine längere Zeit weg ist, ist man halt weg und die meiste Arbeit bleibt halt irgendwie liegen und man tut Vorarbeiten oder Nacharbeiten. Ist es gesund? Ganz sicher nicht, ja. Und das hat aber so ein bisschen auch das Digitale mit uns gemacht, ja. Diese Schnelligkeit, dieses Always On, dieses immer erreichbar sein. Das ist so ein bisschen ein Thema, mit dem wir natürlich jetzt umgehen müssen. Und ich persönlich bin heute in einem Level, wo mich halt aber auch nichts stresst. Also ich habe deswegen keinen schlechten Gedanken bei der Arbeit oder im Urlaub, sondern das ist halt für mich, ich habe dann keinen zusätzlichen Stress und mich belastet da nichts bei Arbeit. Und das ist natürlich auch ein riesen Vorteil, der halt aber auch so ein bisschen mit sich bringt. Und das hat heute nicht mehr so extrem, wie es früher war. Also bevor ich meine Tochter hatte, war bei mir Leben und Arbeiten eigentlich so ein homogenes Ding, sage ich jetzt fast schon. Ja, also ich meine, ich habe irgendwie, ich lese total viel Fachbücher, ich höre total viel Podcasts. Mich interessiert das Thema, an dem ich arbeite, so sehr, dass ich gar nicht zwischen Arbeit und Nichtarbeit so 100% trennen kann in ganz, ganz vielen, Bereichen. Es gibt natürlich welche, die, da kann ich ganz genau trennen, weil ich ganz genau das nicht machen würde, wenn ich nicht arbeiten würde. Aber viele so Themen, die so ganz inhaltlich sind, mit denen ich mich unheimlich gerne beschäftige, die sind schwer trennbar von, was ist da persönliches Interesse und was ist da der puren Arbeit wegen. Lese ich dieses Fachbuch, weil es mich interessiert oder weil es mir für die Arbeit hilft? Und die Antwort ist beides. Das ist natürlich totaler Luxus.
Ja.
Und so ist es eben auch ein bisschen bei Urlaub bei mir. Ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Aber da lerne ich natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Ich hatte auch nochmal so mein ganzes Verständnis von Lebensphasen und auch so, was das für Mitarbeiter bedeutet, einfach nochmal ganz arg geschärft. Ich glaube, gute Unternehmen müssen halt auch für alle Lebensphasen da sein. Und ich bin jetzt gerade in den letzten 16 Monaten, anderthalb Jahren mehr oder weniger in der Lebensphase, in der das halt, wo ich jetzt plötzlich eine ganz große dezidierte Aufgabe habe neben meiner Arbeit und wo ich natürlich viel weniger, also viel, viel größere, ganz, ganz klare private Blöcke habe.
Ja, klar.
Ich kein Buch lesen kann über, kein Sachbuch über und auch kein anderes Buch, auch kein Roman lese, sondern halt mit meiner Tochter ihren ersten Schritten um den Pool wackel und mit ihr die erste Pizza esse und so. Und das ist halt dann halt, da mache ich halt nichts für die Arbeit. Und das da kommt gerade eben viel anderes und das aber irgendwie bringt mich ja irgendwie anders als Mensch weiter. Und by the way, auch, glaube ich, so in meiner Rolle auch als Führungskraft oder die Art und Weise, wie ich auf Unternehmen schaue, wie ich auf Menschen schaue, da kommen nochmal neue Aspekte, neue Lernfelder dazu. Aber das ist, so ist das Leben, ja. Wir sind halt nicht immer gleich. Auch wenn wir der gleiche Mensch sind, sind wir halt nicht immer in der gleichen Situation, der gleichen Phase, mit dem gleichen Fokus.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich unterscheide auch nicht zwischen Work und Life und für mich gibt es auch keine Work-Life-Balance, sondern für mich ist es eigentlich eine Work-Family vielleicht Balance, weil ich finde, wenn man in der Familie dann ist und mit Kindern, dann verdienen die halt auch die Aufmerksamkeit. Und du kennst das bestimmt auch am Spielplatz, auf dem Spielplatz, da sitzen dann manchmal die Eltern am Rand auf der Bank und gucken in ihr Smartphone und machen E-Mails und was auch immer. Und Auf dem Spielplatz laufen dann die Kinder gegen die Stange schlimmstenfalls. Das musste ich auch für mich lernen. Ja, und es hat auch vielleicht mit Selbstmanagement und auch mit Lernen natürlich zu tun. Also wo bin ich wie? Beides zusammen geht irgendwie schlecht, gerade wenn ich jetzt Arbeit und Familie habe. Ich kann vielleicht mal ein bisschen was machen und die Dinge im Blick haben und mal ein Kind auf den Schoß nehmen in der Videokonferenz. Das ist alles ja kein Problem und ich habe mittlerweile auch akzeptiert, Gott sei Dank. Aber auch im Podcast erfahre ich das öfter von Leuten, die sagen, also ich versuche das so ein bisschen zu trennen, wenn Family, dann Family und dann lieber abends nochmal konzentriert irgendwie 2 Stunden arbeiten oder so in Blöcken irgendwie. Aber das wird natürlich auch nochmal interessant, wie wir uns da in diesem ganzen Thema Vereinbarkeit da auch fortbewegen. Mal schauen.
Ja, und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, das ist wie mit vielen Themen, da muss jeder auch so seinen Weg und seine Art und Weise finden. Und wenn wir aber über New York reden und so auch natürlich aus meiner Sicht auch, die ja irgendwie für mehr als mich persönlich auch Verantwortung trägt, sondern auch für ein Unternehmen, glaube ich eben, ist es auch anstelle von Unternehmen sich zu überlegen, wo, wie gehe ich darauf ein und wie kann ich da wirklich auch irgendwie the best workplace für jeden sein, auch in jeder Phase. Und es ist halt kein One-Size-Fits-All-Thema. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, also auch wenn ich jetzt von unserer Drive-for-Life-Aktion ausgehe, gab es dann auch irgendwie lustige Post, wo einer geschrieben hat, ich mache da sofort mit, wer kümmert sich um meine 4 Kinder, solange ich weg bin und so. Ja. Und da merkt man es ja auch, ja, ich meine, das spricht eine gewisse Gruppe von Leuten bei uns an, die halt auch in einer gewissen Lebensphase sind und das ist total okay. Aber das ist auch nicht unsere Hauptziel Mitarbeiter-thematisch, sondern im Endeffekt brauchen wir Leute aus allen möglichen Bereichen, auch aus allen möglichen Lebensphasen. Und es ist eben halt so ein Baustein, bei dem, auf den es einzahlt. Und dann haben wir für andere Themen eben andere Bausteine, die wir uns anschauen wollen. Weil ich glaube, das ist schon eine große Aufgabe, auch gerade hinterm, wenn wir das ganze Thema Arbeitskräfte und Fachkräftemangel sehen und wie das anwächst und auch was so gerade in unseren Digitalbereichen auch dieser wachsende Load an Arbeit und Thematiken da auch uns zukommt, wonach wir eben schauen müssen. Wie sehen so gute Modelle aus? Ich glaube, die Menschen, die jetzt für uns, für die Konium arbeiten, können sich halt aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Und deswegen möchten wir halt dort jemand sein, bei dem sie halt gerne sind und auch gerne für eine lange Zeit, weil wir halt nicht nur für eine gewisse Phase genau das Richtige sind, sondern darüber hinaus, ja.
Was sollten denn Unternehmen tun in dieser hybriden Arbeitswelt, die sich jetzt auch erst so richtig entfaltet, um wirklich familienfreundlich zu sein? Also natürlich ist das mit der Flexibilität und zu sagen, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, schon mal eine gute Sache. Vielleicht gibt es ja noch weitere Dinge, die ihr tut oder die Unternehmen mal berücksichtigen sollten.
Also ich glaube, Human First ist halt einfach so ein Grundgedanke. Man sagt ja auch, also wir kommen aus dem Digitalbereich, machen viele E-Commerce-Lösungen, da sagen wir immer, der Kunde muss im Mittelpunkt sein. Und ich glaube, ein Stück weit ist halt auch irgendwie, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt sein muss bei vielen Themen, die wir darüber hinaus betrachten. Und ich glaube, das Interessante ist wirklich, dass es halt nicht die eine pauschale Lösung für alles gibt. Also wir arbeiten natürlich im gewissen Bereich. Bei uns kann man viel remote arbeiten, weil es unsere Arbeit zulässt. In anderen Bereichen ist das überhaupt nicht möglich. Und da muss man eben wieder andere Modelle suchen. Also deswegen haben wir wahrscheinlich keine Blaupause für alles. Und wir lernen natürlich auch stetig dazu. Und wenn du jetzt gerade sagst, so ein bisschen was hilft, also ich glaube, dieses Remote und auch eine Flexibilität in wie, also wann arbeite ich, die zu geben, ist total, total wichtig. Und das, ich sehe es in ganz vielen Fällen. Ich habe jetzt neulich mit einem Kollegen von mir gesprochen, der ist echt schon viele, viele Jahre bei Dekonium, 25 Jahre, und der hat gemeint, da ist halt einfach irgendwie auch im Privaten war es mit Familie, wo eher so ein Pflegefall da ist, wo er sagt, okay, das kann ich halt jetzt realisieren, weil ich von zu Hause arbeiten kann. Ich könnte sonst nicht mehr in der Form so arbeiten, und eine totale Dankbarkeit, dass halt sowas möglich ist. Aber ich kenne auch einen anderen Fall bei uns, da ist eine Kollegin leider sehr, sehr krank geworden, und dort ist die Flexibilität davon von ihrer Führungskraft, die eben dann gesagt hat, hör zu, alles, was arbeitet so, wie es für dich eben gut passt, weil sie halt auch sagt, für mich ist Arbeit auch mehr als nur mein Lohn, sondern eben auch irgendwie gibt mir auch Stabilität in dieser schweren Krankheitsphase jetzt, was zu haben, woran ich mich festhalten kann, nämlich meine Arbeit, in der ich mich orientiere. Und wenn du jetzt fragst, so was brauchen Unternehmen? Ich glaube, die Kunden ist ganz stark geprägt von Werten und das natürlich kann man immer so sehr schwach ansehen und wir versuchen natürlich immer mehr auch feste Bausteine dahinter zu stellen. Aber ich glaube, das Fundament, auf dem alles zählt, ist bei uns der Wert Mindfulness, Achtsamkeit. Achtsamkeit sich selber auch gegenüber, auch zu merken. Ich habe anderen Kollegen gemeint, du, ich habe gerade mich jetzt die letzten 2 Wochen war ich krank und ehrlich gesagt, ich habe die Notbremse für mich gezogen. Ich habe gemerkt, das war zu viel. Und dann gibt's natürlich, okay, lass uns bitte drüber reden, dass sowas nicht mehr passiert und was wir tun können, damit es dir hilft. Aber es ist auch total gut, dass du das jetzt gemacht hast, weil es ist total wichtig, dass du achtsam mit dir selber warst und darauf geachtet hast. Ich glaube, so eine Offenheit zu geben, dass man diese Themen auch eben ansprechen kann und dann an den persönlichen Themen schauen kann, okay, ist da quasi sowas öfters, gibt es da Strukturen, können wir da drauf eingehen, können wir da irgendwelche strukturell Themen aufarbeiten, dass die eben dann auch für alle da sind und wie können wir das verhindern oder wie können wir dafür noch mehr tun, dass da Möglichkeiten da sind. Das ist eben was dann daran liegt, dass wir uns ständig weiterentwickeln müssen. Aber ich glaube, das Fundament auf das alles ist eben bei uns jetzt die Form, dieser starke Wert Achtsamkeit, den wir miteinander teilen. Achtsamkeit sich selbst gegenüber, Achtsamkeit dem Team gegenüber, Achtsamkeit den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und da ist halt super viel drin. Das macht es nicht leichter, weil es nicht so, das klingt so, und was nun? Ja, so ein bisschen wie Purpose. Wenn ich es nicht greifen kann, nenne ich es so. Aber da ist viel Power dahinter, wenn das halt auch gelebt wird und wenn man da eben auch das als so ein Wege für sich nutzen kann und das eben auch von oben gelebt wird und von allen gelebt wird als ein starker Wert. Weil wir haben vorher drüber gesprochen, kannst du das? Da gibt's halt kein richtig oder falsch. Also mein 20-jähriges Ich hatte eine andere, einen Hunger nach Arbeit und einen anderen Load, den ich mir gerne aufgetan hat, als mein 43-jähriges Ich heute. Und ich glaube, das macht es komplex und eben auch so anspruchsvoll zu schauen, wo stehe ich? Es ist halt nicht die Regel und das passt dann für jeden so und jeder muss so und so. Es ist natürlich, es gibt rechtliche Dinge und die haben wir natürlich immer, ja. Also ich meine, 10 Stunden Arbeitszeit, 11 Stunden Pause dazwischen sind Regeln, die wir alle kennen. Das ist das Arbeitsschutzgesetz. Sind die doch so zeitgemäß? Ich glaube, nicht für jeden Job und schränken natürlich auch in Flexibilität in ganz vielen Bereichen extrem ein. Also wenn ich gerade irgendwie Eltern sehe, die sagen, ich würde gerne abends lieber noch mal ein bisschen mehr arbeiten, dafür nachmittags eine längere Pause machen. So ein 11 Stunden Pausen Thema ist da manchmal halt auch nicht wirklich förderlich, ja. Das ist halt merkbar für andere Arbeitsmodelle gebaut. Wenn ich in der Fabrik arbeite, brauche ich die 11 Stunden Pause eher. Wenn ich abends vielleicht noch 2 Stunden meine E-Mails machen will, will ich vielleicht nicht 11 Stunden warten müssen, bis ich wieder die erste machen kann. Aber da merken wir natürlich auch, wie Gesellschaft und halt dann auch der Gesetzgeber da in einem Entwicklungsprozess ist, den es halt dann auch aufzubrechen gibt. Und natürlich, ob der Komplexität, es wird ja nicht einfacher, da eben auch noch ein gewisser Stau ist in guten Regelungen, die das alles untermauern.
Damit die Mitarbeitenden auch preisgeben, wenn es zu viel ist, wie es ihnen geht, auch entsprechend Feedback geben untereinander, auch entsprechend mit Fehlern umgehen, braucht es ja auch eine gewisse Vertrauenskultur, die man pflegen muss, manchmal auch aufbauen muss. Was tust du als Geschäftsführerin dafür, dass diese Vertrauenskultur bei euch da ist und weiterentwickelt wird?
Also Vorleben. Ich glaube, mit einer großen Offenheit, auch über Dinge zu sprechen, die mich betreffen. Und ich merke auch, wie es mir in manchen Bereichen auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, schwerfallen ist vielleicht ein großes Wort, ja, aber auch auszusprechen, dass man als Geschäftsführerin von so einem großen Unternehmen, also liegt natürlich immer in der Perspektive, eben sagen kann, ich arbeite nicht mehr so viel, wie ich es wahrscheinlich noch vor 3 Jahren gemacht habe, sondern arbeite gerade eher weniger Stunden. Ich arbeite immer noch vor 100%. Also ich bin bei meinen 40 Stunden, aber ich war natürlich davor halt.
Nicht mehr über 80 wie vorher.
80 sind ja auch legal nicht möglich. Als Geschäftsführer vielleicht schon, weil du halt so gar mehr arbeiten kannst, aber legal möglich sind 60, gell? Wenn du 10 Stunden pro Tag mit einem vollen Samstag. Genau, aber laut Arbeits, Arbeitsgesetzen. Nee, aber natürlich war ich davor flexibler, zu jeder Zeit eigentlich immer irgendwie erreichbar. Und das ich bin da jetzt gerade einfach in einer anderen Phase. Klar, wie vielleicht wie andere Menschen auch, die einen Pflegefall haben, Kinder haben oder ein aufwendiges Hobby haben mit viel Trainingszeiten, Wettkämpfen, whatever. Oder was wir auch immer mehr sehen, ich bekomme ein Reverse Mentoring von einer ganz netten Dame, die mit mir da viel drüber redet, die mir ganz viel über dieses Work-Life-Separation in neue Generation viel mehr spricht, mit mir redet. Eine super High Potential, ganz tolle Frau, die aber zu mir sagt, hey Anja, ich mache das alles total gerne, aber ich will um eine gewisse Uhrzeit mein Handy ausschalten, dann will ich zum Sport gehen, dann will ich mit meinem Mann zusammen kochen und dann will ich einen schönen Abend mit dem haben und ich will nicht das Gefühl haben, dass irgendwie jeder, der gerade jetzt Zeit hat, bei mir anrufen kann und mir ich bin halt nicht always on.
Ja.
Und das ist auch okay. Das ist nicht nur was von Verfügbarkeit, weil es was Besseres gibt, sondern eben auch einfach von, was möchte ich und wie stehe ich dazu? Und ich glaube, ein großes Thema ist wirklich auch das klar zu sagen und klar darüber zu sprechen. Und ich weiß auch, dass ich bei meinem allerersten Podcast gesagt habe, ich arbeite halt auch nicht mehr so viel gerade. Da habe ich mir erst so gedacht, oh Gott, kann ich sowas sagen? Was denken jetzt vielleicht ein paar Leute über mich, wenn wir dann irgendwie hier meine Aufsichtsräte das hören oder so? Aber ich glaube, das ist genau das, darum geht's. Genau, ja. Solche Themen auch zu thematisieren, weil das ist so. Oder das darf auch so sein. Und in der Welt, in der ich leben möchte, soll das so sein und dafür möchte ich alles tun. Dann muss ich eben auch bei mir anfangen und da eben auch offen Themen lachen und auch über eigene Fehler reden, immer wieder klar machen, dass man selber auch nicht unfehlbar ist, offene Fehlerkulturen ansprechen, für Themen einstehen. Ich glaube, das ist schon das Allerwichtigste, das ist so ein bisschen walk the talk, ja. Also mach neb's vor, mach selber so, zeig diese berühmte Verletzbarkeit und sprich eben auch über Themen, wie sie eben da sind. Ich glaube, das ist das allerstärkste Mittel. Wir reden ja viel über Rollenmodelle.
Hm.
Ich glaube, das ist sowas. Jeder kann ein Rollenmodell sein, indem er einfach auch authentisch irgendwie zeigt, wie man sich Leben vorstellt und wie man es eben auch macht.
Und wenn wir über die jüngeren Generationen kommen, die auch über Reverse Mentoring den Älteren durchaus ja auch viel beizubringen haben, weil die einfach auch in der digitalen Welt aufgewachsen sind, aber die auch, wie du schon sagst, ganz andere Erwartungen haben, mit denen sich Unternehmen ja einfach beschäftigen müssen. Das betrifft ja dann am Ende auch die Kundenbeziehung, denn auch Kunden müssen sich ja darauf einstellen, dass eine Agentur, eine Beratung zum Beispiel nicht immer greifbar ist und nicht alles von heute auf morgen geht, wie das vielleicht in der Vergangenheit manchmal auch war. Also da ändert sich ja auch in der gesamten Wirtschaft und Wertschöpfungskette einiges. Wenn du ein bisschen weiter auch in die Zukunft schaust, unsere Kinder, bei dir dauert es noch ein bisschen länger, bis deine Tochter erwachsen ist. Aber wie stellst du dir die Zukunft der Arbeit vor? Oder was wünschst du dir? Gibt es da so einen Punkt, den du toll finden würdest, wenn wir das so hinbekommen?
Also vielleicht, ich will eins noch so ein bisschen zurück. Wir führen natürlich eine totale Luxusdiskussion, weil wir natürlich, wenn wir von dieser selbstbestimmten Arbeit davon sprechen, natürlich auch so ein bisschen, dass so jeder in so einem komplett freien Rahmen ist. Und ich glaube, das ist nicht so. Aber ich hatte neulich auch einen total interessanten Talk mit einer, die eben gesagt hat, aber sie wünscht sich, dass auch für alle so ist, dass für niemand Arbeit einfach nur Arbeit ist. Und daran kann auch jeder Arbeitgeber arbeiten, in welchem Feld auch immer. Weil gewisse Sachen haben gewisse Rahmenbedingungen. Wenn ich gewisse Sachen mache, wo ich physisch vor Ort sein muss, dann muss ich eben auch physisch vor Ort sein. Also dieses Remote und sowas nicht da. Aber ich glaube, wenn ich einen Wunsch habe, ist der, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der eben der Mensch mitgedacht wird und vor allem halt der Mensch auch als Mitarbeiter mitgedacht wird und in eine wichtige zentrale Komponente gebracht werden. Und ehrlich gesagt, ich sehe da schon Bewegung, weil wenn wir Fach- und Arbeitskräftemangel gerade anschauen, haben wir trotz all der Technologie, die uns alle abschaffen soll, als ich mein Studium beendet habe, Anfang der 2000er, haben zu mir Leute gesagt, oh Anja, aber es ist ganz schön blöd, dass du Informatik studiert hast, weil jetzt gibt es da so viele Menschen in Indien und die machen es alle viel günstiger als du. Das wird halt leider keiner mehr brauchen. Also es ist viel zu teuer, jemanden in Deutschland programmieren zu lassen. Und wenn wir heute auf die Situation schauen, sehen wir ja, dass wir eher, obwohl wir immer mehr Dinge automatisieren und digitalisieren und die Technologie immer fortschreitet, wir trotzdem einen massiven Mangel an Arbeits- und Fachkräften haben. Und ich glaube, das ist genau der Dreh, der es genau schafft. Wenn, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot, muss sich ja jeder in dem Maße optimieren, um überhaupt Leute zu bekommen, die in dem Umfeld arbeiten möchten. Und ich glaube, dass es automatisch geschehen wird, ob diesem Mangel an Menschen, die wir momentan haben, um die in diese Berufe zu kriegen. Und was ich halt auch sehe ist, wenn ich jetzt so aus meinem Digitalen rede, ist natürlich, dass wir auch sehen, dass so auch globale Anpassungen passiert, ja, also wenn wir jetzt überreden, Leute können von überall arbeiten, sind es natürlich auch riesige Chancen für Menschen, die also dieses typische niedrigen Lohnland-Thema oder die indischen Kollegen sind günstiger als die Deutschen, das fängt natürlich an, sich alles so ein bisschen auch anzupassen, was ja wieder auch in verschiedene Länder dann größeren Wohlstand bringt und das ist natürlich, haben wir am Schluss der Pandemie zu verdanken, ja, also ich meine, das war der größte Enabler von Remote-Arbeit, den wir uns hätten vorstellen können. Und der zahlt ja auf ganz viele Faktoren ein. Also A, auf Arbeit für uns als Mensch, aber natürlich auch für diesen ganzen CO2-Footprint, Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist ein riesen Thema, ja, dass ich halt arbeiten kann, von wo ich eben möchte und auch eben nicht reisen muss oder nicht pendeln muss, um arbeiten zu können, wenn ich in einem Beruf bin, in dem ein Berufsbild bildet, wo das eben nicht notwendig ist.
Wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich für deine eigene Weiterbildung? Gerade in diesem ganzen Bereich Digitales passiert ja so viel täglich. Wie schaffst du es da auf dem Laufenden zu bleiben?
Also ich meine, die Frage Weiterbildung ist ja ein breites Feld. Und ich habe das große Glück, dass ich meine Hauptzeit da reinfließt, um wie ein Unternehmen weiterzuentwickeln, mich ganz viel austausche mit Menschen, mit Themen und mit Leuten daran arbeite. Ich bin ja nicht jemand, der sich dann einschließt in den Raum und dann irgendwie eine weiße Wand malt und sagt, so machen wir es, sondern ganz viel Interaktion, Gedanken, Ping-Pong und solche Themen. Und da mache ich jeden Tag wahrscheinlich schon großen Prozentsatz davon, was ich mache. Da lerne ich wieder Themen oder bringe was dazu, so en bloc, dass ich jetzt irgendwie gerade ein Training mache oder eine Fortbildung mache oder eine Weiterbildung mache oder ganz viele Bücher lese oder ganz viele Podcasts, total wenig. Also in meiner jetzigen Phase passiert halt viel über Arbeit in Teams, Workshops, Kollaboration eher. Es bringt mich gerade eher weiter in so einem rein beruflichen Kontext. Aber ich sage jetzt mal so, dafür lerne ich natürlich gerade in einem privaten Kontext total viel.
Auf Weiterbildung.
Und finde halt auch irgendwie auch neue Formen des Lernens. Ich bin zum Beispiel jetzt jemand, der wieder viel mehr Hörbücher gerade hört, wenn ich mal...
Mit Kinderwagen.
Genau, oder gehört habe nebenher, weil es halt einfach irgendwie gerade eine viel leichtere Form ist und dafür ich lange kein Buch mehr aufgeschlagen habe. Ich hoffe, diesen Sommerurlaub, wir haben ihn ja jetzt noch bei uns im Süden, wird sich das ein bisschen ändern. Aber das ist schon ein Punkt, der da ist. Also ich lerne jeden Tag viel, dankenswerterweise von beiden Seiten. Und auch wenn man sich mit Kindererziehung und Aufwachsen beschäftigt, lernt man ja auch viel über Menschen, über Systeme, warum wir lernen, wie wir lernen, was sich wann entwickelt. Und das ist natürlich... Da fließt auch viel in meine Arbeit ein. Also viel Resilienz lernt man auch, ja.
Du hast ja auch, da kommen wir heute nicht mehr zu, aber du hast ja auch noch einige spannende Stationen gehabt vor Diconium und schon immer viel bewegt. Mich würde auch interessieren, wie du es schaffst, produktiv zu sein. Hast du vielleicht auch nochmal so ein, zwei Hacks, die du teilen kannst? Weil die Frage stellen sich, glaube ich, gerade ganz, ganz viele. Gerade wenn sich auch das Private mit dem Beruflichen manchmal vermischt oder du bist irgendwo mit einem Bus in Europa unterwegs, machst beides an einem Ort. Also wie schaffst du das, produktiv zu sein oder was hast du auch über Produktivität gelernt, was du teilen kannst?
Ja, ich glaube, wichtig, das wichtigste Thema ist diese Outcome-Output-Diskussion, glaube ich. Also ein bisschen, bei dem, was ich reinstecke, was kommt dann wirklich bei raus? Also was ist wirklich das Outcome von Arbeit und nicht nur ein Output? Ich denke, deinen Hörern werden diese Begriffe klar sein, auch klar, was ich meine. Also zum Schluss, wenn ich am Schluss ein bisschen PowerPoint präsentiere und das, die Präsentation wegen ist halt das Einzige, was rauskommt, dann habe ich da einen Output. Wenn ich danach irgendwas verändert habe oder eine Entscheidung herbeigeführt habe, habe ich ein Outcome. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal in so einen Kontext zu setzen. Also so ein bisschen so, was kommt überhaupt dabei raus an dem, was ich arbeite und was ist eben auch so das Thema. Und dann, wie bin ich strukturiert? Ich meine, das war auch immer so ein bisschen in so einem eigenen Prozess. Ich versuche, mir Zeiten für Fokuszeit zu blocken, in denen ich auch wirklich dann konzentriert an Themen arbeite, wobei ich auch so für mich merke, ich bin eher so ein Shadow-Work-Arbeiter und gar nicht so ein Deep-Worker bin ich nicht. Ich bin eher so jemand, der auch ganz viel über Interaktion, über Kollaboration mache. Ich bin mehr so ein Team-Mensch. Also ich lerne und entwickle auch Ideen eher im Team als für mich alleine. Natürlich gibt es Dinge, die ich mir ausdenke oder worüber ich nachdenke. Und die berühmten Ideen unter der Dusche sind bei mir auch eher übergeordnet, sage ich jetzt mal. Und nicht so sehr, wie wenn ich vor einem Blatt Papier sitze und nachdenke. Aber das ist so. Und ich versuche zur Produktivität, wenn ich in Teams arbeite, viel, dass wir gemeinsam Dokumente arbeiten. Also ich habe oft, wir arbeiten mit Teams, ne? Also es ist aber ja total egal, welches Team. Ich tue Channel anlegen zu einem gewissen Thema, hole die Leute dazu, die mit mir an dem Thema arbeiten. Da tut quasi jeder so reinkommentieren und dann machen wir gescherte Dokumente mit Strukturen, arbeiten da gemeinsam rein und arbeiten im Endeffekt unsere Ideen, unsere Konzepte kontinuierlich rein und stimmen uns dann eben entweder asynchron über diese Channels ab oder synchron, indem wir dann auch mal einen Call machen und sagen, wie machen wir jetzt da weiter und. Das ist eigentlich gerade so, dass wie ich am allerbesten vorankomme, wenn ich wirklich sage, ich block mir Zeit, aber meistens mit Leuten, gar nicht so für mich, mit Leuten und arbeite dann kontinuierlich in der Serie jeden Tag anderthalb, zwei Stunden an dem Thema, gehe rein, wir gehen durch die Folien durch, was fehlt noch, wie ist die Storyline, was kommt raus und so komme ich in meinen Flow.
Im Flow, ja.
Und nehmen hoffentlich noch viele mit. Das ist so das Hauptthema, was ich so an Produktivität, wie ich so in Produktivität arbeite. Und das hatte ich jetzt neulich gerade für einen größeren neues Präsentationsthema, was ich gemacht habe, wo ich eben noch mal ein größeres Thema aufarbeiten musste. Und ich habe jetzt gerade für so ein paar Strategie-Konzept-Themen arbeite ich genau in dem Modus und damit komme ich ganz gut voran.
Und letzte Frage, die mich interessieren würde, wovon lässt du dich inspirieren? Von wem, wie? Ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch wichtig ist, Inspiration. Da geht es ja jetzt nicht nur um Informationen, sondern auch nochmal so um Fragen, die man sich vielleicht selber stellt. Okay, könnte man das vielleicht doch anders regeln? Oder krass, die machen das ja ganz anders. Also,
ja, also am Schluss natürlich von Menschen. Ich habe jetzt gerade erst vorgestern, habe ich mit jemandem mich zum Mittagessen getroffen, der so aus einem ganz anderen Bereich kam und wir hatten einen ganz anderen Auslöser und die hatten ein super Gespräch plötzlich, wo er in dem Fall über seine Arbeit gesprochen hat und das dann plötzlich so anfängt mit einem zu resonieren und man sich denkt, ach, interessant. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht und ich glaube, das ist so das Hauptthema eigentlich. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich auch ganz gerne Panels und Diskussionen und sowas mache, egal ob jetzt virtuell oder vor Ort, dann wirst du ja oft mit so neuen Menschen mit anderen Thematiken oder Sichtweisen zusammengebracht an einen Tisch, die du sonst vielleicht nie getroffen hättest.
Ja, so Kontexte, ne?
Total, das mag ich total gerne. Ich halte zum Beispiel nicht so gerne Vorträge, weil ich finde, so ist ein bisschen langweilig, wenn ich was erzähle, was ich weiß. Da finde ich den spannendsten Teil eigentlich die Fragen dann. Weil dann kann was mit mir resonieren. Und Panels finde ich am allertollsten, weil du dann plötzlich mit Menschen in Gesprächsraum kommst, die du sonst nie getroffen hättest und einfach irgendwie einen Austausch finden kannst. Und je unterschiedlicher der ist, je mehr unterschiedliche Perspektive reinkommt, umso mehr macht es natürlich mit einem, weil du plötzlich auch von einer ganz anderen Sache auf ja, von einer ganz anderen Perspektive auf was drauf schaust. Und das finde ich total bereichernd.
Ja, also da kann ich natürlich auch nochmal empfehlen, unter anderem das Panel auf der New Work Experience. Da warst du ja auch zu Gast, kann man sich anschauen. Können wir hier auch nochmal in die Shownotes tun. Und zukünftig bist du bestimmt auch noch an vielen Stellen zu sehen. Wo kann man dir denn folgen? Wo kann man so auf dem Laufenden bleiben zu dir und euch?
Genau, also LinkedIn ist natürlich so ein ganz großer Kanal. Ich bin auch ein großer Fan von Twitter. Weil ich mag ja Content und ich finde so inhaltliche Diskussionen sind auf Twitter einfach die tollsten. Also so auch so viele Leute, die das nicht verstehen. LinkedIn ist ja auch viel so eine Sales und Marketing und Selbstmarketing.
Das ist wie so eine Messe manchmal, finde ich.
Exakt, genau. Ich glaube, es ist wichtig für unser Unternehmen und natürlich klar auch Employer Branding, Mitarbeiter gewinnen, auch viel drüber reden, was wir sind und was wir tun, aber so contentmäßig auch von dem, was ich lerne, weil ich vorher nicht so wird und inspiriert, ist total viel auf Twitter mein Ding. Leuten folgen, die Experten sind in gewissen Themen. Also ich habe mich in meinem vorherigen Leben natürlich auch meine Zeit dann ganz stark mit vielen neuen Technologien beschäftigt, Quantencomputing und. Also auch gerade Themen, wo es nicht so viele Menschen gibt, da findet man viele immer auf Twitter, die dann ganz viele schlaue Sachen sagen können und ganz viel darüber wissen und so eine globale Plattform. Also auf Twitter mir folgen.
Hauen wir in die Shownotes.
Genau. Ich bin auch auf Insta, das mag ich auch ganz gerne, weißt du, nochmal ein viel visuelleres Medium ist. Das sind so die Hauptkanäle. Aber mein Favorite ist Twitter.
Kommt das Thema Familie denn auch so ein bisschen bei Insta mit durch bei dir? Oder hältst du das raus?
Ja, ein bisschen. Doch. Also ich meine, ich würde jetzt, meine Tochter hat ihr eigenes Leben und das ist genauso wie das von meiner ganzen Familie natürlich ihr privates Ding und das ist darüber soll jeder selbstbestimmt sein und sie kann natürlich sich noch am wenigsten dazu äußern. Deswegen würde ich jetzt keine offensichtlichen Bilder von ihr irgendwie da posten und unterwegs sein. Aber so das Thema auch, wie ich damit umgehe und was das so für mich bedeutet, ist natürlich, also Insta ist sicherlich mein persönlichster Kanal, ja, wenn man das in andere Worte bringen kann, klar. Ich gehe auch total gerne joggen und so und dann ist immer da auch viel unterwegs, wobei auch auf Twitter, weil da gibt es ja die berühmte Twitter-Laufgruppe.
Ja, genau.
Da sind wir natürlich auch immer gut unterwegs.
Sehr spannend, Anja. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview, für die Einblicke und ja, das gemeinsame Nachdenken letztendlich ja auch über diese Themen, denn wie du schon sagst, es hat keiner die Lösung, die Antwort und wir bewegen uns da alle ein Stück weit nach vorne. Schön zu hören, dass ihr da eben auch euren Leuten so viel Freiheit gebt, das selbst so auch zu gestalten, dass am Ende möglichst viel Outcome ist und nicht nur Input. Viel Erfolg dir weiterhin und viel Gesundheit natürlich.
Danke dir. Wünsche ich dir auch schönen Tag noch und schönes Wochenende.
Danke dir, wünsche ich dir auch und dann bis bald. Ne? Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt mir eine Nachricht. Schreibt mir gerne auch Empfehlungen. Wer sollte hier mal rein in den Podcast? Mit wem sollte ich mich mal unterhalten? Wenn ihr das selber seid, dann könnt ihr mich auf jeden Fall auch kontaktieren. Ich kann natürlich nichts versprechen, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, wir können hier noch viele, viele Aspekte beleuchten und diskutieren. Würde mich freuen, wenn wir wirklich auch ein bisschen mehr in den kritischen Austausch kommen rund um New Work. Und dann möchte ich euch bitten, unterstützt mich gerne, indem ihr diesen Podcast nicht nur hört, sondern weiterleitet, empfehlt, in euren Netzwerken teilt, sei es auf LinkedIn oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Bewertet den Podcast bitte mit tausenden Sternen, wenn es nach mir geht. Helft mir, diesen Podcast noch größer zu machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, noch weiterzumachen. Freue mich über euer Feedback, freue mich, dass es euch gefällt und ihr das Ganze hört. Und würde mich freuen, wenn wir uns sehen, und zwar auf der Zukunft Personal, der großen HR-Messe in Köln. Da bin ich nämlich demnächst zu Gast und darf einen Workshop halten über die neue Familienfreundlichkeit. New Work und Familie ist ja so mein Leidenschaftsthema. Ich packe euch den Link mal in die Shownotes und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns bald in Köln. Macht's gut, viel Spaß, bleibt gesund und bleibt connected.